Jesus, wir danken dir für dein Wort, was die Wahrheit ist. Und wir danken dir dafür, dass in deinem Wort das Leben ist. Und doch kann das Wort so tot sein, wenn wir nur am Buchstaben hängen. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Geist jetzt einfach Leben schaffst, wenn wir dein Wort lesen. Und bitten dich, dass du uns direkt ansprichst, dass du Raum hast hier zu reden. Und danke dir einfach für die Zeit hier zusammen, Herr. Amen. Wir lesen zusammen den Römerbrief. Und der Brief des Paulus an die Römer ist eine der, ja, schon der grundlegenden, wichtigen Schriften der Bibel, weil er grundlegende Themen behandelt, weil er diese Themen auch sehr tief ausleuchtet, sodass wir mit wesentlichen Dingen des christlichen Glaubens wirklich tief vertraut werden und verstehen, was das Evangelium eigentlich ist. Paulus hat das selbst vorangestellt am Anfang seines Briefes. Ihm ging es darum, einer Gemeinde, die er selbst nicht gegründet hat, einen Brief vorwegzuschicken, um einfach schon im Vorfeld ihnen zu sagen, dass er kommt, dass er sich darauf freut zu kommen. Und dann, ja, das, was ihm auf der Seele liegt, das, was sein Leben treibt, das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Christus, er möchte gerne den Geschwistern das Evangelium weitergeben, so wie er es von Jesus empfangen hat. Und was ich gesagt habe, ich glaube schon, dass das auch richtig ist und wichtig ist. Man findet vieles von dem, was in anderen Briefen zu finden ist, in den Korintherbriefen, im Galaterbrief, bestimmte wichtige Lehren, die dort entfaltet sind in Bezug auf eine ganz spezielle Ortsgemeinde, die Paulus selbst gegründet hat, finden sich hier in diesem Römerbrief alle irgendwie irgendwo wieder an bestimmten Stellen. Und die sind im Römerbrief teilweise weiter ausgearbeitet, sodass es erscheint, als ob der Römerbrief sozusagen so eine Zusammenfassung ist von dem, was Paulus wichtig geworden ist. Während der Verkündigung des Evangeliums in den verschiedenen Gemeinden hat er gemerkt, hier sind bestimmte Themen, die wichtig sind, die ich den Geschwistern weitergeben muss, wo ich auch, und es handelt sich auch um Auseinandersetzungen mit Irrlehren, wo Paulus versucht, von vornherein schon in Rom sozusagen die Fronten zu klären, dass alle Bescheid wissen, wo stehe ich eigentlich, was verkündige ich hier, was ist mein Evangelium, was ist das, was Jesus mir als das Evangelium gegeben hat, was ich weitergebe. Und da schon Irrlehren entgegenzutreten, von denen er weiß, dass sie während seiner Zeit umherflattern. Wie auch heute überall Irrlehren durch die Gegend flattern, die irgendwo an einem Bibelwort vielleicht ihren Ursprung nehmen und dann aber so ihr Eigenleben entfalten. Und Paulus ist es deswegen so wichtig, deswegen geht er die einzelnen Themen so intensiv durch und mit diesem Frage-Antwort-Prinzip, was er aus der pharisäischen Schule gelernt hat, das haben wir letztes Mal gesehen, ne? Wie Paulus immer wieder nachfragt und alle Zweifel, die vielleicht aufkommen können oder die gesät worden sind, aufgreift und versucht, anhand von klaren Beispielen immer wieder deutlich zu machen, wie ist es denn wirklich? Wie müssen wir die Dinge richtig sehen? Er ringt mit uns gedanklich. Es ist auch eine gedankliche Auseinandersetzung. Um die Wahrheit letztendlich. Und das müssen wir. Wir müssen da dranbleiben. Wir dürfen nicht einfach sagen, okay, also es gibt verschiedene Arten, mit dem christlichen Glauben und mit dem Evangelium umzugehen. Die einen sagen, okay, Evangelium habe ich gehört, finde ich gut, nehme ich an. Und es entsteht ein Kind Gottes durch die Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist. Ein Mensch nimmt Jesus als seinen Herrn auf und folgt ihm nach. Aber dann, was passiert dann? Wenn wir Christen wären, ist es oft nicht so, dass wir über alles Bescheid wissen. Wir wissen manchmal nur so ganz kleine Ausschnitte. Wir haben irgendwas aus irgendeinem Grund haben wir Ja zu Jesus gesagt. Manchmal ist es auch ein sehr selbstsüchtiger Wunsch, der uns treibt. Jemand, der in Bindung war oder in tiefer Depression oder sehr krank war, der geschrien hat, der um Hilfe gerufen hat, der gesagt hat, wenn mir keiner helfen kann, dann du vielleicht, Jesus. Er hat gesagt, Jesus, komm in mein Leben. Und Jesus hat ein Wunder getan, in irgendeiner Form im Leben desjenigen. Und man ist Feuer und Flamme und begeistert für Jesus. Aber man hat von vielen Dingen überhaupt keine Ahnung. Man wird hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre, wie es so schön heißt, von allen möglichen Irrlehren hin und her geworfen. Und darum ist es Paulus so wichtig, das ganze Evangelium sehr weit auszubreiten. Und es ist wichtig, dass wir mit unseren Zweifeln, mit unseren Fragen herauskommen. Dass wir nicht irgendwie denken, ja, habe mich bekehrt und dann ist doch alles klar, jetzt habe ich den Geist Gottes, jetzt weiß ich Bescheid. So. Sondern dass wir uns klar sind, auch wenn wir schon lange im Glauben gehen, da gibt es immer wieder Dinge, die es neu zu begreifen gibt. Da gibt es Dinge, die vielleicht durch die Zeit über, wo Zweifel in mein Herz gesät worden sind, durch den Widersacher, durch den Satan. Die Geschichte von Hiob kennt ihr. Hiob ist ganz klar mit Gott gegangen und an einem bestimmten Punkt ist alles zusammengebrochen. Sein ganzes Leben ist zusammengebrochen. Sein ganzer Reichtum, seine Familie, alles weg, schwer krank. Und da fangen an, in ihm Zweifel zu bohren und Fragen zu nagen. Und er fängt an zu ringen mit Gott. Und fängt an zu ringen um die Wahrheit. Und Gott begegnet ihm darin. Und so ist das auch hier bei Paulus, empfinde ich. Und mir ist das wichtig, dass wir das aufnehmen. Wo Fragen in uns sind, wo Zweifel da sind. Lass uns ringen mit Gott und auch miteinander. Und lass uns vom Wort Gottes her Antworten suchen, was Gott uns für Antworten gibt auf unsere Fragen und unsere Zweifel und Nöte. Und lass uns das nicht unter den Teppich kehren und sagen, naja, ist nicht so wichtig oder das darf ich nicht fragen. Solche Zweifel darf ich nicht haben als wiedergeborener Christ. Nein, darf ich. Ich darf alle Zweifel der Welt äußern. Gott will mir begegnen, er will mich gewinnen, immer wieder. Gut, das vielleicht so vorweg einfach für diese ganze Stelle hier. Wir haben Kapitel 6 angefangen und da geht es immer wieder in diesen Fragen und Antworten hinein. Und Grundlage ist eigentlich, Ausgangspunkt ist, was er am Ende Kapitel 5 geschrieben hat, dass er von einem Herrschaftswechsel gesprochen hat. Der Mensch ist als Geschöpf Gottes, hat sich von Gott abgewandt. Das ist das, die Grundlage sozusagen. Hat gesagt, nein Gott, ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Adam steht da am Anfang. Adam und Eva haben gesagt, nein Gott, wir wollen nicht auf dich hören, wir wollen uns dir nicht unterordnen, sondern wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Und das hat aber dazu geführt, nicht dazu, dass der Mensch jetzt ohne Gott frei und unbekümmert sein Leben leben kann, sondern diese Rebellion gegen Gott ist mehr als nur ein sich ablösen von einer Person, wie ein Sohn sich von seinem Vater irgendwie abwendet und sagt, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Da ist noch viel mehr drin. Das ist auch etwas, diese Verbindung zwischen Vater und Sohn sehen wir ja im Gleichnis vom verlorenen Sohn auch. Aber es ist noch mehr. Es ist, dass der Mensch sich losgemacht hat von dem Urgrund seines Seins, vom Leben, von dem Lebensprinzip. Im Neuen Testament wird gesagt, Gott ist die Liebe. Er hat sich von der Liebe losgemacht. Er hat sich von allem losgemacht, was sein Leben gut und schön gemacht hat. Er hat gesagt, ich gehe meinen eigenen Weg. Und dadurch ist er durch diese rebellierende Haltung gegen Gott, ist er letztendlich nicht in eine Freiheit hineingekommen, sondern in das, was Paulus die Macht der Sünde nennt. Die Sünde, die ihn gefangen hält, die ihn beherrscht. Nämlich diese rebellierende Haltung, diese Haltung gegenüber Gott, was du mir sagst, das will ich nicht tun. Das ist nicht mein Ding. Irgendwie Einschränkungen hinzunehmen, nein, ich muss diese Grenzen überschreiten. Das steckt in mir drin, das steckt in jedem Menschen, der von Adam und Eva geboren ist. Steckt diese Macht der Sünde drin, die uns dazu treibt, letztendlich in den Ungehorsam gegenüber Gott. Das zeigt Paulus auf, die Herrschaft der Sünde über den Menschen, über jeden Menschen. Und dann zeigt er aber auch auf, Gott hat etwas Großes getan. Gott wollte nicht, dass diese Rebellion bestehen bleibt, diese Macht der Sünde, dass der Mensch unter dieser Macht der Sünde leidet und zugrunde geht. Paulus sagt letztendlich, dass das Ende dieses Leidens unter der Macht der Sünde, unter der Herrschaft der Sünde, ist der Tod. Ist die Zerstörung des Lebens. Der Mensch unter der Macht der Sünde zerstört das Leben auf diesem Planeten, zerstört die Beziehungen zu seinen Nächsten, zerstört das Leben seiner Nächsten und er zerstört sein eigenes Leben. Und am Ende ist für jeden der Tod da. Das ist alles die Folge dieser Sünde, der Macht der Sünde, unter der wir stehen. Und Paulus sagt, das ist eine wahnsinnstarke Kraft. Keiner von uns kann sagen, nö, ich werde nicht sterben. Nur diejenigen, die im Glauben auf das Wort Gottes wissen, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er uns zu sich ziehen, wenn wir noch nicht gestorben sind. Aber vom Prinzip her kann keiner von uns sagen, wir werden nicht sterben. Jeder von uns muss sterben. Jeder Mensch ist, der auf Erden gewandelt ist, ist einmal gestorben. Das verbindet uns alle. Diese Macht ist so groß, die Macht der Sünde, die zum Tod führt, die ist so groß, unüberwindbar. Und auf der anderen Seite sagt Paulus aber, nein, es gibt eine Macht, die noch größer ist. Gott ist noch größer. Er hat seinen Sohn Jesus gesandt in diese Welt hinein, um diese Macht der Sünde zu überwinden. Und wie hat er sie überwinden? Mit der Macht der Liebe. Und so hat Jesus die Macht der Sünde zerbrochen. Und das ist am Kreuz geschehen. Das ist ein Geschehen, was man nicht logisch fassen kann. Was man nur versuchen, wo man sich nur annähern kann an diesen Gedanken. Jesus ist hineingekommen in diese Welt als der Sohn Gottes, hat all die Finsternis und letztendlich den Tod auf sich genommen, um dann aufzuerstehen und damit den Sieg über diese Macht des Todes, die Macht der Sünde auch aufzuzeigen. Und er hat letztendlich diese Macht des Todes zerbrochen. Und Paulus sagt, alle die, die im Glauben das ergreifen, die sagen, ja, ich glaube, Jesus, dass du für meine Sünde, für die Sünde der Welt gestorben bist, für all das, was in mir ist, was mich zerstört und was andere zerstört. Dafür bist du gestorben. Und du bist auferstanden und hast den Tod überwunden für mich. Wer das ergreift, wer Jesus ergreift, der steht nicht mehr unter diesem Fluch endgültig, sondern er darf oder hat ewiges Leben, empfängt ewiges Leben. Es ist die Gnadengabe Gottes, das ewige Leben. Werden wir heute am Schluss des Kapitels noch lesen. Also das heißt, er stellt gegenüber die Macht der Sünde, die zum Tod führt, die Herrschaft der Sünde und dann die Herrschaft der Gnade Gottes durch Jesus Christus, die weit größer ist. Es geht also um einen Herrschaftswechsel. Ein Herrschaftswechsel hat stattgefunden. Da war vorher ein König und jetzt ist da ein neuer König, der mächtiger ist, der den einen König niedergerungen hat. Und Paulus versucht uns jetzt klarzumachen, was hat dieser Herrschaftswechsel für eine Auswirkung. Und darum geht es am Anfang von Kapitel 6. Das haben wir letztes Mal gelesen, dass einerseits das Bild vom Sterben, dass wenn ich einen Herrscher habe und ich sterbe, dass dieser Herrscher dann keinen Einfluss mehr auf mich hat.
Er kann nicht mehr über mich regieren, weil ich gestorben bin. Und wenn ich lebe, wenn ich zum neuen Leben gekommen bin, dann bin ich einem neuen Herrscher sozusagen untertan. Na, das ist das Bild von der Taufe, wo wir sozusagen nachvollziehen, ja, ich will dieser Macht der Sünde, da will ich nicht mehr dieser Herrschaft, ich will dieser Sünde nicht mehr folgen, dieser Macht will ich nicht mehr folgen. Ich will, dass all das, was in mir ist, was mich dahin zieht, dass das stirbt, dass das gekreuzigt wird, wie Jesus gekreuzigt worden ist für meine Sünde. So will ich, dass das, was in mir da mich zieht, immer wieder in die Rebellion gegen Gott, dass das stirbt am Kreuz. Dass das verurteilt wird und vernichtet wird. Und dass in mir, und das ist die Taufe, also das Hineintauchen in das Wasser, wo ich untergluckere und sterbe, im Wasser ertrinke. Und wo ich dann im Grab liege. Und dann komme ich hoch aus dem Wasser zu einem neuen Leben, wo ich nicht mehr unter dieser Herrschaft der Sünde stehe, sondern unter der Herrschaft des lieben Sohnes Jesus Christus, dem lebendigen Gott, einem persönlichen Gegenüber. Vorher diese ominöse Macht der Sünde, die überhaupt nichts, keinen Bezug zu mir hat, und hier jetzt dieser lebendige Gott, der für mich gestorben und auferstanden ist. Mit ihm habe ich diese Liebesbeziehung. Das ist die neue Herrschaft, in der ich leben darf. Und dann das zweite Bild war die Werkzeugkiste. Dass die Sünde sich Menschen sucht, um arbeiten zu können, um wirken zu können, um Zerstörung anzurichten. Und dann sucht sie nach Werkzeugen. Und Paulus sagt, stellt euch nicht der Sünde zur Verfügung, sondern haltet euch für tot, sagt dem ab, haltet euch an der Taufe fest, die ihr vollzogen habt. Vollzieht sie sozusagen im Geiste jeden Tag neu. Indem ihr sagt, nein, die Sünde ist tot. Ich will Gott mich zur Verfügung stellen. Und Gott sucht auch nach Werkzeugen für die Gerechtigkeit, für Gutes, wo er Gutes wirken kann durch uns. So, und jetzt gibt es ein drittes Bild, was er hier entwirft. In Vers 15 fragt er nochmal, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne. Das mit dem Gesetz, das kommt später noch. Das wird jetzt hier erstmal so, soll jetzt hier erstmal nur am Rand erwähnt sein. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Das Bild des Sklaven. Der Sklave damals, ganz normal, gab es die Sklaverei und man konnte auf den Markt gehen und konnte nicht nur Äpfel und Birnen kaufen, sondern man konnte auch auf den Sklavenmarkt gehen und gucken, oh, was gibt es so für Leute, die mir in meinem Garten ordentlich helfen können? Da gibt es so dünne, schmächtige, kleine, abgewrackte Kerle. Nee, den will ich nicht. Hier, so ein. Und dann sagt der Sklave, der ist aber ziemlich wild. Also will ich nur schon mal sagen. Nee, dann lieber doch nicht. Also, man konnte sich dann aussuchen und dann im großen Sortiment von Sklaven konnte man sich den aussuchen, den man haben wollte. So. Und wenn ich dann auf dem Sklavenmarkt gekauft worden bin von jemandem, hatte ich nicht große Wahl, mich zu entscheiden, ob ich jetzt mit dem gehe oder nicht, sondern ich musste mit und musste das tun, was er mir aufträgt. Sei es, dass ich Staub putze, jeden Tag Staub putzen. Oder sei es, dass ich im Garten acker. Manchmal waren es auch furchtbar schwere Arbeiten, die ich zu tun hatte. Also, wenn ich Sklave war und gekauft worden bin, dann musste ich das tun, was mein Herr sagte. Wenn ich das getan habe, treu erfüllt habe, dann gab es gute Herren, die mir eine ordentliche Schlafstatt zur Verfügung stellten, wo ich nicht besonders bequem, aber ordentlich schlafen konnte. ich bekam auch ein einigermaßen ordentliches Essen. Und vielleicht musste ich auch nicht von morgens 6 bis abends 8 Uhr arbeiten, sondern vielleicht nur von morgens 6 bis abends 6. Und hatte abends vielleicht sogar noch ein bisschen Freizeit. Ich war ganz Eigentum dieses Sklaven, dieses Herrn. Er konnte über mich bestimmen, aber er war auch verpflichtet, mich zu versorgen. Es gab gute Herren und es gab schlechte Herren. Es gab Herren, die ihre Sklaven als letztendlich so ein Stück Vieh angesehen haben. Und klar, natürlich haben sie denen auch zu essen gegeben, aber musste billig sein, billig. Und arbeiten mussten sie so viel, wie es ging, wie rauszuholen war. Und wenn so ein Sklave dann irgendwann aufgrund von Erschöpfung oder Mangelernährung oder sonst was dahin geblichen ist, irgendwie krank geworden ist, wurde sich nicht drum gekümmert und dann ist er gestorben. Also es gab gute Herren und schlechte Herren. Und ich konnte als Sklave nichts tun. Ich konnte nicht irgendwie sagen, so mein Herr, ich möchte jetzt gerne lieber zu dem Herrn, der irgendwie 2 Häuser weiter wohnt, der ist nämlich viel besser zu seinen Sklaven als du hier. Ging nicht. Hat er gesagt, hier, du spinnst. Weißt du, was du bist? Ein Stück Dreck bist du. Na, musst hier arbeiten. Fertig. Gehörst mir. Du hast hier nichts zu bestimmen. Und der andere, der unter dem guten Herrn lebt, der hat sich natürlich nicht gesehnt, danach irgendwie 2 Häuser weiter da zu dienen. Der hat sich gefreut, dass er einen guten Herrn hat. Der war richtig froh darum. Der hat nicht gedacht, oh, wie furchtbar ist das Sklavenleben. Der hat gedacht, ja, es wäre auch schön, wenn ich ein eigenes Haus haben könnte, aber es ist gut bei meinem Herrn hier. Ich bin gerne hier. Der ist gut zu mir und ich habe gute Arbeit. Und ich habe aber auch gut, ich bekomme auch etwas dafür. Der sorgt gut für mich. Und hier ist dieses Bild von den Sklaven. Der Herrschaftswechsel ist auch ein, kann man als Bild mit diesen Sklaven sehen. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Wenn ich sage, okay, ich will dein Sklave sein, dann hat er gesagt, gut, okay, dann bist du ab jetzt mein Sklave. Und dann gab es kein Entkommen mehr. Dann war ich dessen Sklave. Das ist das, was Paulus hier sagt. Wenn du sagst, heute Abend, okay, Gott, ich möchte bei dir in den Dienst treten, sagt Gott, ja, gut, super, komm her. Dann gehörst ab jetzt in mein Haus hinein. Dann bist du mein Hausgenosse. Und dann kümmere ich mich um dich. Und dann hast du auch was zu tun. Ich gebe dir Dinge, die du tun kannst. Gutes, das du bewirken kannst. Und ich versorge dich, gebe dir alles, was du brauchst. Wunderbar. Oder du kannst auch sagen zu der Sünde, okay, ich will dir dienen, Sünde. Das fällt erstmal schwer, sich das irgendwie nachzuvollziehen, weil die Sünde ja so eine komische Macht ist, die irgendwie keine Person ist. Kann man sich nicht so vorstellen. Nein, es ist eher ein Anti. Sünde ist nicht etwas, was einen eigenen Wert hat, sondern es ist Anti. Es ist entgegengesetzt. Hier steht ja auch, entweder seid ihr Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Sklaven des Gehorsams, Sklave der Sünde. Sünde ist einfach entgegengesetzt von Gott. Ich will Gott nicht gehorchen. Diesen 2 Häuser weiter will ich nicht gehorchen. So, und dann kommt diese Macht der Sünde und sagt, gut, dann bist du jetzt mein Sklave. Und dann kann ich nicht mehr sagen, nee, jetzt, also 10 Minuten später, nee, jetzt will ich doch nicht mehr irgendwie. Das ist mir doch irgendwie zu mulmig hier. Und diese Macht der Sünde, die ist anders als Gott. Die sagt nicht, kriegst gut, ich versorge dich gut und so. Nein, die saugt mich aus. Die will alles aus mir rausholen, was nur geht. Ich will nur sehen, dass sie ihre Ziele verfolgt durch mich. Ob ich dabei draufgehe, ist ja völlig wurscht. Paulus spricht hier von der eigenen Entscheidung, die ich habe. Wem stelle ich mich zur Verfügung? Aber er sagt auch die Konsequenzen. Er sagt, wenn du dich zur Verfügung stellst, dann bist du in einer Bindung drin. Dann bist du in einer Bindung drin. Das ist nicht so einfach, dass man sagen kann, naja gut, dann heute mal so, heute mal so. Nee, du bist in einer Bindung drin. Und er sagt, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Klingt ein bisschen komisch. Versuchen wir mal auseinander zu friemeln. Ihr seid Sklaven der Sünde gewesen. Jetzt ist aber das Bild, das gibt auch an anderen Stellen, gibt es das Bild, dass Jesus Christus sein Leben als Lösegeld für uns gegeben hat, dass er bezahlt hat mit seinem Leben, um uns frei zu kaufen, sodass wir jetzt ihm gehören. Dass wir jetzt nicht mehr die Sklaven dieses bösen Herrn sind, sondern seine Sklaven, seine Diener, die er gut behandelt. Ihr seid von Herzen gehorsam geworden dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Bild der Lehre heißt ein Abdruck. Hier, das Wort Bild meint hier so ein Abdruck. Das heißt, ich würde es so verstehen, dass es einfach nur so eine Kurzform von dem ist, was Johannes sagt. Das Wort ward Fleisch. Die Lehre, das ist das Wort. Das Wort Gottes. Und der Abdruck sozusagen, das Bild, was ich sehen kann sozusagen, wo drin diese Lehre sichtbar wird, das ist Jesus Christus. Dem bin ich von Herzen gehorsam geworden. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Was soll dieser komische Einschub? Ich glaube, dass er meint, und das wird eigentlich in Kapitel 8 dann nachher deutlich, er sagt, wir sind Kinder Gottes. Wenn wir diesen Herrschaftswechsel vollziehen, sind wir Kinder Gottes. Da sind wir keine Sklaven mehr. Deswegen meint er hier, ich spreche menschlich, damit ihr euch das vorstellt, damit euch dieses Bild klar wird mit diesem Herrschaftswechsel, mit diesen Sklaven. Ja, jetzt seid ihr wart Sklaven der Sünde, jetzt seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit. Er meint, wir sind nicht Sklaven in dem Sinne, wie wir uns Sklaven vorstellen, unfrei. Nein, das ist ein bisschen anders. Aber er sagt, ich rede jetzt mal so ein bisschen menschlich, damit es irgendwie einfacher zu verstehen ist. Denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Er ruft uns auf, sagt uns, tut das. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr freie gegenüber der Gerechtigkeit. Da konnte mir Gott sonst was sagen. Als ich Sklave der Sünde war, konnte Gott mir sonst was sagen. Hatte nichts mit meinem Leben zu tun. Brauchte ich nicht zu tun. Habe ich mich nicht drum gekümmert. Aber wenn die Sünde mich gezogen hat und getrieben hat in eine bestimmte Richtung, dann konnte ich nicht widerstehen. Dann konnte ich nicht sagen, nee, will ich nicht. Diejenigen, die die Sucht kennen, die wissen das. Wie das ist, wenn man gezogen wird, wenn man nicht entkommen kann, wenn man hingezogen wird. Aber es kennen auch diejenigen, die vielleicht nicht so tief in der Drogensucht oder sonst wo reingefallen sind. Ich kann das selber für mich sagen. Es gibt Situationen, wo ich genau das erlebe. Dieses Gezogensein und nicht mehr frei sein, das Gute zu tun. Ich bin dann gezogen dahin, das zu tun, wo ich genau weiß, nee, das ist jetzt Blödsinn, was du da machst. Und das steht hier auch. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Und das ist eine Sache wirklich, also wenn ich zurückblicke in mein Leben, noch bevor ich mich bekehrt habe, weiß nicht, das geht sicherlich vielen von euch, wenn ihr zurückdenkt in euer Leben, was da so alles passiert ist, was ihr da getan habt. Wir haben ja jetzt heute ist unsere Schwester Margot zurückgetreten von ihren Ämtern, weil sie da nun am Samstag so viel Alkohol getrunken hat, dass sie vielleicht nicht volltrunken, aber doch ganz schön betrunken war. Und hat sich dann hinter das Steuer gesetzt und ist dann auch noch Auto gefahren und dann bei Rot über eine Ampel. Gott sei es gedankt, dass nichts passiert ist, in dem Sinne, dass keiner zu Schaden gekommen ist. Und das Ganze ist öffentlich geworden. Na, die Polizei hat sie angehalten und irgendwo ist es durchgesickert und dann weiß es jetzt das ganze Land. Stell dir mal vor, irgendwas aus deiner Vergangenheit, was dir peinlich ist, wo du denkst, da habe ich mich nicht gut verhalten, da habe ich mich nicht richtig verhalten. Das war Sünde. Stell dir vor, morgen weiß es ganz Deutschland. Ich kann mitempfinden mit ihr. Es ist echt hart, echt schwer. Und klar, natürlich ist es daneben, was sie getan hat. Auf jeden Fall. Aber das meint Paulus hier. Wir schämen uns. Wir möchten da nicht drüber reden. Manche Dinge, die wir früher getan haben, da sind wir vielleicht so drüber weg. Dann können wir sagen, ja, das ist lange her. Jetzt bin ich ja nicht mehr so. Jetzt tue ich das nicht mehr. Dann kann ich auch drüber sprechen. Dann kann ich sagen, ja, früher habe ich gesoffen. Habe ich mir richtig gut die Birne vollgekippt, sodass ich nicht mehr gut stehen konnte. Heute mache ich das nicht mehr, deswegen kann ich darüber reden und sagen, mir ist es vielleicht schon noch ein bisschen peinlich. Vielleicht gibt es auch Dinge, die ich auch nicht mehr tue, aber die ich trotzdem nicht in großer Runde erzählen würde. Obwohl ich sie hinter mir gelassen habe. Und sie sind mir trotzdem, ich schäme mich darüber. Ich schäme mich, weil es so eklig, so unrein ist, weil es so ungerecht war, weil es so gegen Gott war, gegen die Liebe, weil es so zerstörerisch war, weil es letztendlich ein Puzzleteil in dem Ganzen ist, was zum Tod hinführt in dieser Welt. Ich bin Teil von diesem Ganzen, von dieser ganzen Maschinerie gewesen. Und dafür schäme ich mich. Jetzt aber, sagt er in 22, und das ist das große Aber, jetzt aber, immer wieder im Römerbrief. Da ist was Neues, diese zerstörerische, furchtbare Macht, die über dieser Welt hängt. Jetzt aber ist etwas anderes da. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden. Und auch hier wieder die persönliche Beziehung. Wir sind Gottes Sklaven, nicht irgendeiner Macht, sondern wir sind des lebendigen Gottes Diener. Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Das, was aus einem Leben mit Gott in der Beziehung mit Gott entspringt, ist Heiliges. Etwas Heiliges entsteht. Und das ist nicht irgendwie so eine Aura oder so ein Heiligenschein, der irgendwie mit mir wandert, wo ich so durch die Gegend gehe und alle singen, oh. Nein. Das sind ganz einfache, unscheinbare Menschen, die durch die Gegend laufen, wo wir manchmal gar nicht vermuten, dass es so ist. Und trotzdem geht Segen von ihnen aus. Weil sie lieben, weil sie nicht auf sich selbst sehen, weil es nicht ständig in ihrem Leben um sich selbst dreht, sondern weil es darum geht, in der Beziehung mit Gott anderen zu dienen in der Liebe, für andere da zu sein, andere zu beschenken. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Mal personalifiziert und in dieses Bild hineingebracht, heißt das eigentlich, in der Konkordanten heißt es, denn die Kostration der Sünde ist der Tod. Das heißt, die Ration, die ich bekomme, ne, meine Kostration, ne, die Sünde, mein Herr, ich, der Sklave, und was ich dann bekomme zu essen, ist der Tod. Also, das ist das, was ich bekomme von meinem Herrn. Den Tod. Toller Herr, ne? möchte ich gerne dem dienen. Das ist klasse. Habe ich richtig was von.
Und dann steht dem gegenüber gesetzt, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Da steht nicht Kostration oder Lohn, sondern da steht Gnadengabe. Gott ist nicht so, dass er uns einen Lohn gibt für das, was wir getan haben. Er ist nicht einer, der uns jetzt, weil wir so toll gedient haben den Tag über, jetzt unser Essen austeilt, unser Wohlverdientes, sondern er beschenkt uns morgens mit einem reichhaltigen Frühstück, wo wir noch gar nichts getan haben, außer blöd in unserer Kiste gepennt haben. Gott ist so gut zu uns. Er möchte uns beschenken. Die Gnadengabe, Jesus Christus ist die Gnadengabe für uns. Die Sünde verteilt nur Lohn und ganz üblen Lohn. Gott aber schenkt uns Gnade und das ist ewiges Leben. Ewiges Leben heißt nicht nur, wenn ich sterbe, dann werde ich irgendwie in Ewigkeit weiterleben, sondern das ist ewiges Leben heißt, an der Quelle des Lebens zu sein, mit Gott, dem Schöpfer, wieder versöhnt zu sein, in Gemeinschaft zu leben mit Gott, dem Schöpfer, mit dem, der das Leben gibt, heißt in der Fülle leben, in der Freude, in der Liebe, in der Annahme, zu wissen, ich brauche nichts tun, ich bin geliebt, Gott ist da, er hält mich, ich bin sein Kind, er wird mich nicht loslassen, er versorgt mich, ich bin geborgen in seiner Hand. Das ist die Grundlage dieser neuen Herrschaft, weil Jesus gekommen ist und alle Sünde auf sich genommen hat und mich frei gemacht hat aus dieser Herrschaft der Sünde. Und das ist was Paulus hier hineinbringt und uns vor Augen führen will. Es enthält auch beides, dieses Kapitel. Das eine ist die Aufforderung, stellt euch nicht zur Verfügung der Sünde, sondern stellt euch Gott zur Verfügung. Aber er sagt auch, ihr wart Knechte der Sünde, jetzt seid ihr Gottes Kinder, Gottes Diener. Ihr seid jetzt in der Herrschaft Gottes. Das ist auch beides. Es gilt, einen einmaligen Herrschaftswechsel durchzuführen. Gott hat einmal seinen Sohn gesandt. Er ist einmal für unsere Sünden gestorben. Er ist einmal auferstanden. Und in unserem Leben ist das einmal so. Deswegen gibt es eine Taufe. Wir taufen nicht jeden Tag. Sondern einmal sagen wir Ja zum Evangelium und sagen, ja, ich möchte, dass du mein neuer Herr bist. Und dann lassen wir uns taufen. Und doch gilt aber auch das andere, was Paulus hier immer wieder sagt. Er sagt, in eurem Denken ist jetzt da drin, jetzt seid ihr sicher, also in der Gnade, dann könnt ihr ja machen, was ihr wollt. Dagegen geht er vor. Das ist ihm schon damals vorgeworfen worden und bis heute wird das Christen vorgeworfen, die sich an das Evangelium, an die Gnade halten. Ja, wenn jetzt Gott gnädig ist und euch liebt und angenommen hat, dann könnt ihr ja machen, was ihr wollt, dann könnt ihr ja auch sündigen. Und Paulus sagt, nein, das kann ich nicht. Darum geht es ihm hier. Wenn ich mich der Sünde zur Verfügung stelle, wenn ich sündige, wenn ich gegen Gott rebelliere, wenn ich sage, nein Gott, dann begebe ich mich wieder in eine Abhängigkeit hinein. Und es gibt die Möglichkeit, immer wieder, wenn ich sündige, wenn ich falle, umzukehren, wieder unter die Gnade zu kommen. Das gibt es. Und ich bin sein geliebtes Kind. Und wenn ich sündige, dann will Gott mich auch immer, oder dann zieht er mich immer wieder zurück. So wie ich das bei Margot Käßmann sehe. Sie ist betrübt. Sie ist innerlich auch zerknirscht über ihr Handeln. Und Gott gibt aber neue Chance, gibt neue Möglichkeit, neuen Anfang, immer wieder, weil wir einmal diesen Herrschaftswechsel durchgeführt haben. Aber Paulus will uns auch warnen, spielt nicht mit der Gnade, spielt da nicht mit rum. Erkennt, wie stark die Macht der Sünde ist. Versteht das, wie sehr ihr euch in Gefahr begebt und wie sehr ihr auch Gottes Herz betrübt. Das sei ferne, sagt er immer. Das sei ferne. Das soll ganz weit hinten in der Straße irgendwo soll das ablaufen. Nicht hier in dem Haus Gottes, wo ich
hineingekauft worden bin als Sklave.
Und dann redet er weiter und sagt, oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die Gesetz kennen. Da spricht er vor allen Dingen die Juden an, die die Tora kennen, das Gesetz. Aber es gilt auch für alle, die irgendwie mit Gesetz sich auskennen, was Gesetze sind. Und da kennen wir alle so ein bisschen was. Wisst ihr nicht, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt? Er greift hier nochmal das Thema auf. Ein Herrscher kann nur über jemanden regieren, der lebt. Auch ein Gesetz gilt nur für jemanden, der lebt. Wenn er gestorben ist, gilt das Gesetz nicht mehr. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. Er führt die ganze Sache jetzt zum Gesetz hin, weil ihm das wichtig ist. Die Tora, es geht um das Alte Testament, die 10 Gebote und alle anderen Gebote. Genau dieses, die uns sagen, was ist gutes Handeln, was ist nicht gutes Handeln. Was ist böses Handeln, was ist gutes Handeln. Und er sagt, das Gesetz sagt einem, du hast jetzt diese Frau geheiratet, oder zu der Frau sagt er, du hast diesen Mann geheiratet, dann darfst du nicht einfach die Frau oder der Mann eines anderen werden. Das kannst du nicht machen, das ist Ehebruch. Das ist vom Gesetz her verboten. Und dann sagt er aber weiter, so wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt werden, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Plötzlich verändert sich was. Allein nicht, weil sie irgendwas getan hat, sondern einfach nur, weil der Mann gestorben ist. Verändert sich die Situation völlig. Die Rechtslage ist völlig anders. Ich kann jetzt einen anderen Mann heiraten als Frau. Konnte ich vorher nicht. Ging nicht. Jetzt geht es. Nur um diesen Punkt geht es Paulus hier. Es geht ihm darum, das versteht ihr doch, da gibt es ein Gesetz, das gilt für einen Menschen, aber dann plötzlich gilt es nicht mehr. Hat seine Gültigkeit verloren. Vers 4 sagt, so seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Das ist sehr kompliziert, sehr schwierig. Er sagt sozusagen, hier ist etwas gestorben, nämlich unsere Beziehung zur Sünde, er sagt das hier nicht direkt, aber unsere Unterordnung unter der Sünde, unsere Bindung an die Sünde, an die Auflehnung gegen Gott, diese Bindung, die ich nicht lösen konnte, das ist gestorben, diese Bindung ist aufgelöst, dadurch, dass Christus gestorben ist. Paulus sagt im 2. Korinther, Jesus ist für uns zur Sünde geworden. Die Sünde ist gestorben mit Christus am Kreuz. So ist der erste Mann sozusagen gestorben für den Gläubigen. In Christus ist die Sünde, die Macht der Sünde zusammengebrochen. Die Bindung ist weg. Der Mann ist sozusagen nicht mehr da. Christus hat das auf sich genommen, ist für uns gestorben. Und dadurch ist diese Bindung weg. So, und jetzt bin ich frei. Kann ich eine neue Bindung eingehen? Und da ist der vom Tode auferstandene Christus, das neue Leben mit Gott. Jetzt gehöre ich ihm, jetzt bin ich mit ihm verheiratet. Das meint der Vers hier. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Und jetzt steuert er mehr und mehr auf das zu, auf die Tora, auf das Gesetz, auf die Gebote, wo die Juden früher gesagt haben und teilweise heute noch sagen, wenn du die Gebote hältst, dann bist du bei Gott angenommen. Dann bist du sein geliebtes Kind, wenn du die Gebote hältst. Wenn du sie nicht hältst, dann bist du von Gott abgelehnt.
Das ist das Gesetz. Und Paulus sagt, dieses Gesetz hat mit dazu beigetragen, zu dieser Bindung unter der Sünde. Das Gesetz hat sozusagen das noch verstärkt, hat in mir noch herausgefordert, dass diese Rebellion gegen Gott. Das kennen wir alle. Alle, die wir schon mal kleine Kinder beobachtet haben. Ganz kleine Kinder. Wenn du dem kleinen Kind sagst, was weiß ich, 2 Jahre, das geht hier ran, nimmt sich hier dieses Dings und will das so schön verplappern, zerflettern, ne? Gut. Geht da hin, fest da an, sagst du, nein. Macht das Kind? Guck dich treuherzig an. Und geht wieder ran. Nein. Und dann gehst du weg, drehst dich weg, gehst ein Stück weg, guckst wieder zurück. Und guck das her, guck das her. Guck da hin, guck da hin, guck nicht hin. Oh, wieder da ran. Das steckt in jedem Menschen drin. Das Gebot spornt diese Haltung noch mehr an. Das ist das, was Gott im Garten Eden beschrieben hat. Gott hat gesagt, die Fülle des Gartens steht dir offen. Du darfst alles essen, du darfst dich daran erfreuen. Da in der Mitte steht ein Baum, da hängen Früchte dran. Die ist man nicht. Bitte. Sonst kann es böse enden. Da wirst du sterben. Also das heißt, die sind giftig. Ne? Wenn du die isst, dann stirbst du. Jeder würde sagen, okay, ich gehe in diesen Garten rein, da steht ein Baum mit Tollkirschen und mir wurde gesagt, die sind giftig. Ja, dann gehe ich doch da nicht hin und esse die. Aber was machen Adam und Eva? Stratzen da so längs, gehen da so lang und dann kommt noch die Schlange und sagt, hier, komm. Na? Und dann hier wird das ganze Denken in Unordnung gebracht, bis plötzlich nur noch dieser Baum da ist. Nur noch dieser Baum. Dieser Baum, die Frucht da, ja, die will ich. Gott hat gesagt, du sollst das nicht. Ja, genau, weil Gott lügt. Und weil es eigentlich die Frucht ist, die beste Frucht des Gartens. Und deswegen muss ich sie haben. So haben Adam und Eva gedacht. So denken wir. Wir denken, das ist verboten. Da muss es das Beste sein. Auf jeden Fall. Was? Der rote Knopf. Was? Der rote Knopf. Ja, den da nicht. Ah, ja, genau. Unsere Kinder haben so ein tolles Video, oder wir haben das aus der Bibliothek geholt von irgendwie so Wissen macht A, heißt das. So eine Kindersendung. Irgendwie so ähnlich wie Dings hier. Wie heißt denn das? Sendung mit der Maus. Und da haben sie so ein schönes Menü und dann sind da diese beiden Moderatoren und die erklären, was man dann alles drücken kann. Und dann sieht man noch so einen roten Knopf so. Da. Und dann ganz zum Schluss sagt dann der eine Moderator, und das hier, das ist der Knopf, den man nicht drücken darf. Was meinst du, was du dann erstmal machst? Das Erste, was du machst, ist natürlich diesen Knopf drücken, weil du wissen willst, warum, was ist denn das? Na, und dann tauchen die da auf in so einer ganz blöden Hippie-Kostümierung und mit einer Gitarre in der Hand singen ganz dusseliges, blödes Lied. Das ist der Knopf, den man nicht drücken darf, das ist der falsche Knopf. Und irgendwann sagen sie dann... Jetzt wird sich diese DVD selbst zerstören. 1, 2, 3. Und plötzlich ist der Bildschirm schwarz. Und die kleinen Kinder werden dann alle sagen, oh nein, was haben wir gemacht? Und so schlimm ist es natürlich nicht. Du drückst dann auf den Knopf, dann holst du die DVD raus, machst sie wieder rein und alles ist wieder in Ordnung. Ne? Aber das ist genau das, ja? Der falsche Knopf. Das Gesetz, das Gebot ist so gemeint hier von Paulus. Das ist nicht nur einfach das Gebot, die 10 Gebote. Die 10 Gebote sind ja den Eltern gegeben, damit sie ihre Kinder lehren. Genau das Prinzip ist ja da. Dass wir Eltern unseren Kindern Gebote geben, ist genau dieses Prinzip. dass wir von Gott empfangen haben, eigentlich das Wissen davon, was gut ist. Und wir wollen unseren Kindern das weitergeben. Aber es erreicht unsere Kinder nicht. Es erreicht sie nur zum Teil. In bestimmten Gewohnheiten können wir sie irgendwie lenken und leiten. Zumeist übernehmen unsere Kinder vor allen Dingen das, was sie an uns sehen und nicht, was sie von uns hören. Aber das Gebot ist etwas, was uns zieht, was uns in die falsche Richtung zieht, was das unterstützt. Und jetzt kommt Paulus hier zu einem Problem. Und dieses Problem werden wir heute nicht lösen. Das machen wir nämlich nächstes Mal. Da sagt er nämlich in Vers 7, was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Und das ist etwas, ein Ausspruch, den ein gläubiger Jude, wie Paulus ja einer ist, beziehungsweise war, das geht gar nicht. Die Tora, Gottes Wort, Gottes Gebot, was zum Leben führt, das soll Sünde sein. Das kann doch nicht, das passt doch nicht zusammen. Auf dieser ganzen ekligen Seite von dieser schwabbeligen Macht der Sünde mit all der Ungerechtigkeit, Unreinheit und allem Bösen, was es nur gibt, was zum Tod führt, was diese ganze Welt kaputt macht, was diese Welt zerstört, unser eigenes Leben und das Leben aller hier auf dieser Erde zerstört. Da soll das Gesetz auch ein Teil von sein, das gute Gesetz Gottes? Das kann doch nicht sein. Und das ist das, was er hier jetzt auch bewegt. Besonders natürlich für Juden, aber auch für uns. Ne? Wie kann das sein? Auch unser Verständnis vom Alten Testament. Was hat das dann noch für eine Bedeutung? Was soll das dann noch hier? Gut. Wie gesagt, das machen wir nächstes Mal. Jetzt beten wir noch kurz zusammen. Jesus, ich danke dir einfach dafür, dass du all dieses Unheil, was in dieser Welt ist und was auch in mir ist, in uns allen ist und was uns zerstört, die Sünde. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist und das auf dich genommen hast, obwohl du rein und heilig bist und nichts mit der Sünde zu tun hast, dass du diese Sünde auf dich genommen hast und einen grausamen Martertod gestorben bist, um uns frei zu machen von dieser furchtbaren Macht, um uns einen Ausweg zu geben, um uns zu Gott hinzuführen, dass wir seins sind und nicht unter dieser furchtbaren Macht weiterleben müssen, Getriebene vom Zerstörungswahn, ohne dass wir das selber vielleicht sogar mitkriegen. Jesus, wir loben und preisen dich, dass du für uns gestorben und auferstanden bist, die Sünde und den Tod besiegt hast, sodass wir leben können, ein wahres Leben mit dir, Jesus. Und dass wir aus der tiefen Gewissheit leben dürfen, dass du uns liebst, dass du uns beschenkst, dass du uns annimmst. Nicht aufgrund dessen, was wir tun, sondern aufgrund dessen, dass wir einfach deine Geschöpfe sind, die du bei dir haben möchtest. Einfach aufgrund deiner Liebe. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, uns das immer wieder vor Augen zu führen, wie gut du bist und wie brutal negativ die Sünde ist, sodass uns klar wird, dass wir uns nicht darauf einlassen, wenn uns die Sünde erneut ziehen will, dass wir sie kreuzigen, dass wir nicht bereit sind, dir zu folgen, sondern dass wir uns tagtäglich dir zur Verfügung stellen, weil du ein guter Herr bist. Amen.